Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Jesus, der Sohn Gottes.
Lass uns Jesus nochmal einen riesen Applaus geben. Hey, wir starten heute, nächste Woche, eine neue Predigtreihe, die wir Jesus nennen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen die perfekte Reihe, um einzuladen, die perfekte Reihe, um da zu sein. Denn wisst ihr, wir können in Kirche oft über Dinge sprechen, die Jesus gesagt hat, über bestimmte Themen. Und das ist großartig, Amen. Aber unser Herz ist es nach dieser Reihe, dass jeder von uns genau weiß, wer die Person Jesus Christus ist. Wer ist die Person, der wir folgen? Wer ist die Person, die wir anbeten? Und heute dürfen wir, Worship Night war gestern, heute dürfen wir Ostergottesdienst feiern. Und ich freue mich so sehr darüber, dass wir das tun dürfen. An drei Standorten können wir Ludwigslust zurück begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das ist aufregend. Es ist aufregend, drei Kirchen sein zu dürfen. Es ist so aufregend, dass wir dieses Jahr planen, noch eine vierte zu starten in Annaberg-Buchholz. Und wir träumen davon, im Herbst im Erzgebirge was zu starten. Hey, einfach nur, weil wir glauben, dass der Name Jesus groß gemacht werden muss. Und dass der Name, und wisst ihr, wir sind nicht besser als andere Kirchen. Wir sehen nicht besser aus als andere Kirchen. Wir haben vielleicht hellere Hemden an. Ich habe das Hemd ganz neu und bin stolz darauf. Ja, deswegen muss ich das erwähnen. Ja. Wir sind vielleicht lauter, aber soll ich aber sagen, C3 Home wird keiner retten. Mein Name wird keiner retten. Der einzige Name, der zählt, ist der Name Jesus Christus. Und den wollen wir heute groß machen. Denn wir glauben und wissen, dass der Herr auferstanden ist. Amen. In Johannes 20 lesen wir. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesus gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Boah, warst du schon mal so verletzt, dass Hoffnung direkt hinter dir stand, der Ausweg direkt da war, aber du das nicht erkannt hast wegen dem Schmerz? Warum weinst du, junge Frau, fragte sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni, was Meister bedeutet. Und Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute. Wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast und damit dein Sterben nicht nur eine noble Geste war, sondern du dadurch die Kraft des Todes, die Kraft der Sünde in unserem Leben besiegt hast. Und Gott, wir wollen dir heute alle Ehre geben. Und wir wollen beten, dass du in unsere Leben sprichst, dass du uns heute neu daran erinnerst, was es bedeutet, dass du der auferstandene König bist, dass du Jesus Christus, der Sohn Gottes bist. Deswegen sprich in unsere Herzen. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Auch in Ludwigslust. Vielen Dank, Hanne. Hey, kennst du das? Hast du schon mal etwas verloren, gesucht und nicht wiedergefunden? Alle Männer nicken. Alle Männer nicken. Und soll ich euch was sagen? In unserem Haus passiert es sehr oft, dass ich etwas wohin lege und es ist dann weg. Und ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass meine Frau eine Agenda hatte, die mich versucht, ganz langsam in den Wahnsinn zu treiben. Denn ich bin davon überzeugt, dass es noch da lag, das letzte Mal, als ich geguckt habe. Aber plötzlich ist es nicht da. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn ich Maren dabei erwische, dass sie es wegtut, stehe ich da sofort, aha! Und dann sagt sie mir, ich tue das nur dahin, wo es hingehört. Aber das ist mein Handy. Ich war davon überzeugt, dass es dahin gehört. Wisst ihr, Männer, was ich meine? Ich weiß, ihr guckt störrisch nach vorne und denkt, ja, preach it, Pastor. Hey, du wirst sicherlich schon mal was verlegt haben, oder? Und es ist nicht mehr, wo du es eigentlich erwartet hast. Jeder von uns, wir haben schon mal unsere Schlüssel verloren, unser Portemonnaie, unser Handy, ein Kind oder zwei. Oder? Es ist erschreckend, wie viele Männer jetzt so. Oder kennt ihr das, dass du wohin kommst und du erwartest, dass es anders aussieht, als du es zurückgelassen hast? Letzte Woche, wir haben so einen Schrebergarten in Leipzig und ich musste in den Schrebergarten, um die Wasseruhr schon anzuschließen, weil das Wasser wieder angemacht wird. Dann komme ich in diesen Schrebergarten nach so einem Winter und ich bin so richtig stolz da rein. Noch vor letztem Jahr haben wir noch das Dach unserer Hütte neu gedeckt, einen neuen Zaun gemacht. Und ich bin so richtig stolz da rein und komme so rein und denke so, was ist das für ein Stück Dachpappe? Warum liegt da Holz? Und plötzlich gucke ich die Hütte an und irgendein Sturm, wann auch immer, hat diesen Garten zerstört. Es ist jetzt nicht so, dass ihr nächste Woche zum Arbeitseinsatz kommen müsst, aber falls du Dachdecker bist. Hey, wirklich, kennst du das? Du lässt etwas zurück und du kommst, wie alle Eltern wissen, wenn du dein Haus sauber zurücklässt und du lässt ein Teenage-Kinder für einen Nachmittag allein. Wisst ihr, was ich meine? Und du erwartest, dass es anders ist und es ist nicht, wie du es zurückgelassen hast. Es ist nicht, wo du es zurückgelassen hast. Aber vielleicht ist dein Leben gerade so, dass du nach etwas geschaut und gesucht hast, aber es war nicht da. Vielleicht hast du in deinem Leben nach einer Hoffnung gesucht, nach Vorstellungen gesucht, Träume gesucht, Freundschaften gesucht, nach einer Beziehung geschaut, aber es ist nicht da, wie du es dachtest, es ist nicht da, wo du es zurückgelassen hast. Hey, du das letzte Mal, als du auf dein Bankkonto geschaut hast, sah es ganz anders aus, wie du gehofft hast, dass es aussehen sollte. Manche von euch sind hier in Ludwigslust und online. Wenn du heute deine Ehe checkst, sieht die ganz anders aus, als du gehofft hast, dass sie aussieht. Wenn du auf dein Leben schaust und du siehst, dass es nicht so aussieht, wie es sein sollte, nicht wo es sein sollte. Wisst ihr, Maria kommt zum Grab und sie will den Leichnam Jesus besuchen. Sie erwartet nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das, was sie tun will, ist, das Sabbatfest ist vorbei und damit hat sie jetzt erst 3 Tage später die Möglichkeit, den Leichnam Jesus zu sehen, denn in dieser Kultur war es üblich, dass ein Leichnam noch gesalbt wird und in Tüchern gewickelt wird und deswegen kommt sie jetzt und sie kann jetzt gehen, aber Jesus ist nicht mehr da und das wirft sie aus der Bahn. Das wirft dich aus der Bahn. Was tust du, wenn dein Leben nicht so aussieht, wie du es erwartest? Wenn es nicht da ist, wo du es erwartest, wie es sein solltest? Wenn es dich aus der Bahn wirft? Ich möchte dir heute helfen, was du tun kannst, wenn es nicht da ist, wo du es zurückgelassen hast. Wenn unser Leben nicht aussieht, wie es sein sollte. Denn ich möchte dir sagen, verloren ist nicht immer gleich verloren. Hey, wir tendieren dazu, wenn wir etwas verloren haben, suchen wir das. Amen. Und wir suchen und wir suchen. Und ich weiß, wir alle haben schon Schlüssel im Kühlschrank gesucht. Aber wir haben noch nie den Schlüssel in der Butter gefunden, oder? Aber wir gucken trotzdem. Irgendwann bist du so verzweifelt, dass du, oder bin nur ich das? Hat irgendjemand schon mal was im Kühlschrank gesucht? Vielen Dank. Amen. 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 Und es ist so schön, wie so Leute denken, oh, es bin nicht nur ich. Amen. Wir sind alles Sünder in diesem Raum. Yes. Aber hey, kennt ihr das, wenn du etwas suchst und was wir meistens tun, wenn wir es irgendwann nicht finden, wir moven on, wir bewegen uns weiter. Wenn du den Schlüssel irgendwann nicht findest, besorgst du dir einen neuen Schlüssel, oder? Wenn die Bankkarte weg ist oder das Portemonnaie weg ist, musst du die ganzen Sachen neu suchen. Wenn du etwas verloren hast, musst du es neu kaufen, du musst die Bankkarte neu bestellen, brauchst ein neues Kidney. Don't go there. Hey, wenn es nicht wiedergefunden wird, müssen wir weiterziehen und es weitergehen, oder? Hey, manche von euch, du bist weitergezogen, weil du aufgegeben hast. Das Natürlichste war, weiterzugehen, nachdem du es nicht gefunden hast. Du hast aufgegeben an die Hoffnung, dass jemand zu dir stehen würde und dein Rücken hart dich begleitet, dass deine Ehe und Beziehung gerettet werden können. Du hast aufgegeben, mehr vom Leben zu erwarten. Und du erwartest, dass da kein Grund mehr ist, keine Bestimmung, keine tiefere Bedeutung, dass es da keine Vision und Hoffnung außer halbwegs um die Runden zu kommen ist. Hey, das ist wirklich, wenn dein Ziel im Leben gerade nur ist, Hauptsache die Kinder kriegen einen halbwegs guten Schulabschluss hin, meine Ehe ist halbwegs funktionabel und ich komme um die Runden, dann hast du aufgegeben, dass da mehr in deinem Leben sein könnte. Und soll ich aber sagen, das ist... Ihr seid in guter Gesellschaft, denn das ist den Jüngern passiert. Maria ist nicht alleine zu dem Grab gegangen. Maria hatte einige der Jünger mit sich und die Tür ist aufgegangen und sie haben reingeguckt und Maria war devastated hinter dem Grab und die Jungs sagen, oh, ist weg. Und sie sind gegangen, weil ihre Hoffnung verloren war. Sie haben nicht erwartet, sie haben was anderes gesehen, als sie gehofft hatten. Aber nicht Maria. Maria schaute ein zweites Mal hin. Sie hat nicht geschaut, weil sie Jesus als lebendigen Sohn Gottes da erwartet hatte. Sie hatte die Tatsache angenommen, dass Jesus tot war. Sie ist nur gekommen, um dem Leichnam zu dienen. Sie ist gekommen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, um ihren Job zu erfüllen. Sie ist gekommen, um das zu tun, was von ihr erwartet wird. Und wisst ihr, manche von uns hier, wir sind wie die Jünger. Du hast geschaut. Du hast mal nach Gott gesucht und dann hast du das Gefühl, dass da ein leerer Raum ist und dass du ohne Hoffnung wieder gegangen bist. Und manche, du bist wie Maria. Du kommst jeden Sonntag in Kirche oder zweimal im Jahr in Kirche, dreimal im Jahr, wenn noch eine Konfirmation oder eine Taufe dazwischen ist. Aber du kommst wie Maria, um eine Aufgabe zu erfüllen. Deine Aufgabe ist vielleicht einfach, weil du eingeladen wirst, Familientradition, deswegen sind wir Ostern da. Oder vielleicht, weil du Mitarbeiter in dieser Kirche bist. Oder weil man das schon immer so gemacht hat, dass man sonntags in die Kirche geht und sonntags morgens 10 Uhr kommt kein spannender Film im Fernsehen. Der Bäcker hat auch nicht auf, also bin ich halt in Kirche. Und manchmal sprichst du ein paar Gebete, wie man das so macht. Du arbeitest mit, du liest sogar die Bibel. Aber nicht, weil du Erwartungen hast, nicht, weil du glaubst, dem Lebendigen, Gott zu begegnen, sondern weil man es so macht, weil es die Tradition ist, weil es dir beigebracht worden ist, weil es deine Aufgabe ist. Und Maria ist zu dem Grab gekommen mit einer Aufgabe, aber Maria schaute ein zweites Mal hin. Und als sie das zweite Mal hinsieht, sieht sie immer noch nicht Jesus, aber sie sieht zwei Engel, sie sieht zwei Botschafter, die über Jesus erzählen und die versuchen ihr zu sagen, Maria, da ist noch Hoffnung. Die versuchen zu sagen, Maria, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Maria, es ist nicht so tot, es ist nicht so kaputt, es ist nicht so zerbrochen, wie es aussieht. Und ich bete, dass du einen zweiten Blick heute Gott gibst. Und vielleicht erscheinen dir heute keine Engel als Botschafter, aber vielleicht darf es eine Kirche sein als Botschafter, die dir verkünden will, da ist noch Hoffnung, da ist noch Freiheit, da ist noch Rettung, da ist noch Segen für dich da. Und hoffentlich realisierst du heute, dass du zu früh aufgehört hast, dass du zu früh weitergezogen bist, denn da ist noch Hoffnung, da ist noch Lebendigkeit. Ich will dir sagen, da ist doch was Echtes dran. Und dann steht Jesus dort und sagt, wen suchst du? Sie kennt Jesus, aber er kennt ihn nicht. Lass uns das nochmal lesen in Johannes 20. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, die drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Maria konnte ihn nicht erkennen, weil sie so blind war wegen der Trauer, so blind war wegen dem Schmerz, so blind war wegen der Enttäuschung, der Traurigkeit, der Verletztheit. Wegen dem, was sie erwartet hatte, konnte sie Jesus nicht sehen. Sie hatte erwartet, dass sie den Leichnam Jesus sieht. Sie hat erwartet, dass es eine Aufgabe gibt, die sie zu erfüllen hat. Aber Jesus war nicht im Raum. Es war anders, als sie erwartet hatte. Und vielleicht betest du für etwas. Vielleicht hast du aufgehört zu erwarten, dass dann ein Wunder in deinem Leben passieren kann, wegen dem Schmerz und der Verletzung, der Ablehnung, den Dingen, die du in deinem Leben erwartet hast. In 2. Korinther 4 lässt uns Paulus verstehen, er sagt, und der Gott dieser Welt, damit meint er den Feind, den Teufel, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Jesus Christus. Ist es möglich, dass du blind bist für das Wunder, was gerade um dich herum passiert? Ist es möglich, dass du blind bist für das Evangelium, für Kirche, für Jesus, dass wir blind sind durch unsere Ambitionen, weil es einfach das ist, was wir zu tun haben, wegen dem Schmerz aus der Vergangenheit, den du hast, wegen der Verletzung aus der Kirche, die du erlebt hast, wegen Religiosität und Gesetzlichkeit, das muss aber so sein. Weil wir anderes erwarten, wegen Zweifel und Unverständnis, wo wir nur daran zweifeln, ob das wahr sein kann. Und wir uns fragen, Jesus, gibt es dich wirklich? Und wenn ja, wo bist du überhaupt? Maria war so blind wegen dem, was sie für Jesus tun wollte, dass sie verpasste zu erkennen, was Jesus für sie getan hat. Manche von euch, du bist so, du verpasst, was Jesus für dich getan hat. Manche verpassen Gott, weil du so fokussiert bist, was du für Gott tun musst. Weil du glaubst, du musst perfekt sein. Du musst das Leben so leben. Es muss dies tun. Aber deine Beziehung zu Gott ist nicht darauf gebaut, was du für ihn tun kannst, Church. Die Beziehung zu Gott ist darauf gebaut, was er für dich getan hat. Dass er Mensch geworden ist. Du kannst dir den Weg in den Himmel nicht hocharbeiten. Musst du nicht, weil er den Weg hinuntergearbeitet hat auf diese Welt. Und vielleicht bist du heute hier in Ludwigslust, weil du eingeladen worden bist. Weil es ja Ostern ist. Weil du einen Link geschickt bekommen hast und gerade online zuguckst und du denkst ehrlich, ich brauche Gott nicht. Und du denkst, ich brauche Gott nicht, ich muss Geld machen. Ich muss mein Leben genießen, ich muss mich verwirklichen, ich muss im Jetzt und hier leben und nicht in den Sachen. Und ich bin hier, weil es Tradition ist. Hey, du glaubst es, weil du nicht begreifst, dass es da kein Leben in Fülle gibt außerhalb von Gott. Da wird es keine vollkommene Freude geben. Da wird es keine Berufung und Bestimmung geben. Da wird es keinen vollkommenen Sinn geben ohne Gott, ohne Jesus in deinem Leben. Ich will ihn sagen, durch ihn kannst du erleben, was du wirklich brauchst. Und wir stehen heute hier als Kirche, um dir das zu verkünden. Dass er jemand ist, der für dich gestorben ist. Und nicht nur gestorben ist, sondern wieder auferstanden ist. Hey, viele von euch kennen die Story von Elisa und seinem Diener. Hey, der Kontext ist der, Elisa ist ein Prophet im Alten Testament. Ich habe die letzten Wochen ganz oft darüber gesprochen, weil es so eine tolle Geschichte ist. Elisa ist ein Prophet im Alten Testament und er hat sich, hat Gottes Reich proklamiert und es gab mehrere Könige, die das ein bisschen kritisch fanden und die haben sich überlegt, den töten wir. Und was sie sich überlegt haben, ist, wenn wir das machen, machen wir das richtig. Wir schicken eine ganze Armee. Und jetzt ist es so, dass Elisa und sein kleiner Prophetendiener, Schüler, unterwegs sind und in eine Stadt flüchten. Und diese Armee in der ganzen Nacht, diese Stadt eingekesselt wird von einer Riesenarmee, die Elisa töten will. Und der Diener, der das mitbekommt, macht das, was wir alle machen würden, Panik. Und er kommt zu Elisa und sagt, Herr Prophet, Herr Elisa, Keule, Was ist der Exit-Plan? Wie ist es mit Himmelfahrt? Haben wir das schon geübt? Kommt das erst später mit Jesus? Aber brennende Busche, haben wir irgendwas, was wir jetzt machen können? Und Elisa beruhigt ihn und wir lesen in 2. Könige 6. Elisa beruhigt ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Denn auf unserer Seite steht noch ein größeres Heer. Hey, das ist der Grund, warum manche von dir, du nicht all in gehst mit Jesus. Warum du nicht hineingehst, weil du glaubst, dass auf der anderen Seite mehr Feinde sind. Oh Gott, da ist mehr Arbeit zu tun, da ist mehr Uni zu tun, da ist mehr Erfolg einzufahren, da sind mehr, Gott, die Angriffe, die Zweifel sind mehr als du, die Angst, was zu fast verpassen. Aber Gott ist nicht gekommen, um dein Leben zu nehmen, damit du weniger hast, sondern er ist gekommen, um dir Leben zu geben. Und Elisa sagt, du siehst es nicht, aber es sind mehr mit uns. Ich will dir sagen, du siehst es gerade nicht, aber da ist mehr Leben, da ist mehr Hoffnung, da ist mehr Heilung in Jesus, als du dir gerade vorstellen kannst. Und dann lesen wir weiter, dann betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnet der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Ich bete, dass Gott dir heute die Augen öffnet. Egal, wo du gerade stehst, egal, wo du festhängst, egal, was du verloren ist, was gesucht werden muss, ich möchte dir sagen, da ist mehr in Jesus Christus. Wir lesen, haben gelesen, dass Jesus sagt, Maria, in Johannes 20, Vers 16, Maria, sagte Jesus, sie ruft ihm er ruft sie beim Namen und ihre Augen werden geöffnet. Jesus ruft dich heute bei deinem Namen und ich bete, dass er deine Augen sich öffnen, weil der Sohn Gottes, der auferstanden ist, dir begegnen will. Und wir haben gelesen, sie wandte sich um und Jesus sagt zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zurückkehre und zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalena zu den Jüngern zurück und hat gesagt, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte ihnen, was er ihr gesagt hat. Jesus sagt, Maria, halt mich nicht fest. Denn wisst ihr, was Maria gemacht hat, als sie begriffen hat, dass es Jesus ist? Sie ist um den Hals gesprungen. Sie hat begriffen, Jesus lebt. Sie hat begriffen, er ist nicht tot, er ist lebendig. Sie hat ihn festgehalten, sie hat ihn nicht mehr losgelassen. Wenn du und ich Jesus wirklich erleben, können wir nicht anders, als ihn festzuhalten. Können wir nicht anders, als ihn an ihn zu klammern, an diese Botschaft, können wir nicht anders, als alles tanzt, dass wir tanzen, weil die Freude am Herrn unsere Stärke geworden ist. Ist, weil wir nicht mehr loslassen wollen. Und ich frage mich, wenn ein Sonntag in der Woche dir genug Jesus ist, hast du Jesus dann wirklich erlebt? Jesus sagt dir, geh und verkünde allen. Ich habe den Herrn gesehen. Hey, wenn wir Jesus erlebt haben, wenn wir begreifen, dass er nicht nur der Superheld in einem alten Buch ist, wenn wir begreifen, dass er mehr ist als eine historische Figur, als ein warmes Gefühl, als ein Grund, warum wir uns versammeln können, sondern wenn wir begreifen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann können wir nicht anders, als uns an ihn zu klammern. Dann können wir nicht anders, als von ihm zu erzählen, als die Welt wissen zu lassen, zu sagen, hey, ich glaube an diesen Jesus, ich vertraue auf diesen Jesus, ich baue mein Leben auf diesen Jesus. Hey, wenn ich das für mich behalten kann, habe ich Jesus dann wirklich erlebt? Wenn ich ihn erlebe, dann lässt es mich erzählen, dann hänge ich an ihm, dann weiß ich, dass ich Teil seiner Familie bin, dann will ich in Church sein, weil ich mit den Leuten abhängen will, die das auch erlebt haben. Eine Berührung von Gott, einmal Jesus zu erleben, kann und will dein Leben radikal verändern. Und Paulus beschreibt es so passend in Philipper 3. Er sagt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen wird. Paulus schreibt, ich will Jesus mehr kennenlernen. Ich will mehr sein wie er. Ich will ihn mehr erfahren, weil es mich verändert, weil es meine Erwartungen verändert, weil es meine Hoffnung verändert, weil Jesus mein Leben verändert. Soll ich euch was sagen? Geh nicht nach Hause mit, oh ja, sondern lass Jesus dein Leben verändern. Ludwigslust, ich will dir sagen, Jesus kann und will dein Leben verändern. Jesus war nicht, wo Maria ihn erwartet hatte. Jesus hat nicht am Grab gewartet. Jesus hat nicht im Grab gewartet, unterm Tuch, Maria kommt rein und macht puh. Stell dir mal vor, wie die Geschichte sich lesen würde. Maria kam ins Grab, Jesus sagte, huhu, und Maria fiel tot um. Und das erste war wieder Toten auferstehen lassen. Okay, das war zu viel gewesen. Aber Jesus war nicht im Grab. Jesus war nicht dort. Es waren zwei Engel dort gewesen. Warum war Jesus nicht im Grab? Weil die Auferstehung zu groß für einen Raum ist. Weil die Auferstehung zu groß für eine Kirche ist. Weil die Auferstehung zu groß für ein Leben ist. Es muss von hier nach draußen gehen. Die Auferstehung Jesus passt nicht in den Raum, der geschlossen ist. Weil es der Moment ist, der die Menschheit verändert hat. Dieser Moment hat Maria komplett verändert. Stell dir vor, wie Marias restliches Leben aussehen wird. In allem, was sie erleben wird, wird sie immer daran denken, wie Jesus hinter ihr stand. Hey Schatz, wir haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Ich habe Jesus gesehen, wie er von den Toten auferstanden ist. Hey, ich mache mir Sorge, kommt über die Zukunft. Ich habe Jesus hinter mir stehen. Ich dachte, es wäre der Gärtner gewesen. Was glaubst du, wie sie ihren Kindern davon erzählt haben wird, ihren Enkeln davon erzählt haben wird? Wenn du Jesus kennenlernst, verändert es dein Leben und du kannst jeden Moment, der in deiner Zukunft kommen wird, darauf bauen, wie du Jesus erlebt hast. Er war tot. Aber jetzt ist er lebendig. Maria wird ihr restliches Leben diesen Satz gesagt haben. Er war tot, aber jetzt ist er lebendig. Er war tot, aber das Grab konnte ihn nicht halten. Er war tot, aber jetzt ist er lebendig. Und ich dachte, es wäre der Gärtner gewesen. Aber er war tot und Jesus lebt, denn der Herr ist auferstanden. Komm mal! Und was Paulus sich verstehen lassen will in diesem Philipperbrief ist, du musst Jesus kennen und erleben, damit er in dein Leben treten kann. Und ich weiß, du denkst, dieser Pastor ist crazy und er ist laut, ist das immer so? Ja. Denn wir können nicht anders, als für Jesus zu brennen. Ich bin so leidenschaftlich, weil es einen Moment in meinem Leben gab, in den Knien, in dem Wohnheimzimmer in Düsseldorf. Und ich erlebt habe, er war tot, aber er lebt. Und Jesus mir in diesem Wohnheimzimmer begegnet ist und mein Leben verändert hat. Denn er ist auferstanden. Und Jesus, Paulus will dir sagen, du musst Jesus kennenlernen und erleben, damit er in dein Leben treten kann. Das ist ein Moment, wo Blindheit wegwaschen muss. Diese echte Beziehung, die folgt, wenn wir erkennen, es war meine Sünde. Es war meine Schuld. Es war meine Schande, weswegen Jesus gestorben ist. Ich will dir sagen, Jesus ist nicht nur für die Person neben dir gestorben. Er ist für dich gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Und er will dir begegnen. Er will dich heute beim Namen rufen. Und wenn ich das beginne zu akzeptieren, beginne ich seine Auferstehungskraft in meinem Leben zu sehen. Verfilter ich durch ihn. Jesus will nicht in einem Grab oder in einem Gebäude gefunden werden. Jesus will nicht in Kirche gefunden werden. Jesus will in dein Leben treten und will sich in deinem Leben finden lassen, in deiner Ehe finden lassen. Jesus möchte dir begegnen. Und es startet mit dir. Und ich möchte einladen, mit mir aufzustehen für diesen Moment. Auch Lob, lasst uns aufstehen. Und ich weiß, für manche von euch, für manche ist diese Jesus-Kiste wirklich schwierig. Wisst ihr warum? weil wir oft nicht wissen, wer ist denn dieser Jesus? Und ich habe euch gesagt, wir wollen in eine Predigtreihe gehen und das Licht über euch geht ein bisschen dunkler. Wir werden so ein bisschen im Worship-Moment gehen. Hey, und ich möchte diese Predigtreihe und dieses Ostern damit starten, um dir zu erklären, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Weil manche von euch haben ein Bild von Jesus präsentiert bekommen in deinem Kopf. Dem wollte ich auch nicht folgen. Aber ich will dir sagen, was Jesus sagt, wer Jesus ist. Damit schlechte Erfahrungen, die du gemacht hast mit Menschen, die gesagt haben, dass sie im Namen Jesus handeln, damit du weißt, wer ist Jesus? Was sagt die Bibel, wer Jesus ist? Die Bibel sagt, dass Jesus unser Anwalt ist, dass er allmächtig ist, dass Alpha und Omega ist, dass er der wahre Apostel ist, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist, dass er der geliebte Sohn ist, dass er das Brot des Lebens ist, der Wegbereiter der Rettung. Er ist unser oberster Hirte. Er ist der Eckstein. Er ist der Friedensfürst. Er ist der Schöpfer. Er ist der Retter. Er ist das Tor. Er ist der Auserwählte, der Zeuge. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der Auferstandene. Er ist der Vorläufer. Er ist die Herrlichkeit des Herrn. Er ist der gute Hirte. Er ist der Fürst. Er ist der hohe Priester, er ist der Haupt dieser Gemeinde, er ist das Erbe aller Dinge, er ist heilig, er ist der Heilige Gottes, er ist, ich bin, er ist das Abbild Gottes, er ist Immanuel, er ist unser König, er ist der König der Ewigkeit, der König der Juden, der König der Könige, er ist der Gesetzgeber, er ist das Lamm Gottes, er ist das Licht dieser Welt. Er ist der Herr über alle, über diese Welt. Er ist Herr der Herrlichkeit, Herr der Herr. Er ist Herr der Gerechtigkeit. Er ist der Messias. Er ist der Morgenstern. Er ist der Prinz des Lebens. Er ist der Prinz des Friedens. Er ist der Erlöser. Er ist die Auferstehung und das Leben. Der Sohn David, der Sohn des Höchsten. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er ist das wahre Licht. Er ist der Weinstock. Er ist der Löwe von Juda. Sein Name ist Jesus, Jesus von Nazareth, das Wort, das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, der lebt. Amen. Denn der Tod hat verloren. Lass uns es bekennen.